Mehr und Wert, der Podcast für Unternehmermenschen. Schön, dass du da bist. Ob du Unternehmer, Selbstständiger, Freiberufler oder angestellter Entscheider bist. Hier geht es um deine Lebensqualität. Von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, nachhaltiger. Die 100-Plus-Community ist wie nach Hause kommen für Unternehmermenschen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Mehrwert-Podcasts der 100-Plus-Community. Mal wieder im Interview ein extrem spannender Unternehmermensch, der, und das darf ich so sagen, jetzt mit seinem Expeditionsmobil gerade vor Brazzaville im Kongo steht und gerade auf dem Weg ist von in der Nähe von Stuttgart bis nach unten ans südlichste Kap in Afrika zu fahren und schon seit einigen Wochen mit seiner Frau gemeinsam unterwegs ist, vor völlig neuen Herausforderungen steht, die er so in seinem Leben gar nicht kannte, weil er hatte ja immer einen Stab von Leuten, die viele Dinge für ihn erledigt haben. Und jetzt ist man quasi auf sich selber angewiesen. Und wir reden heute mit Florian Müller, der eine sehr spannende Geschichte hat. Die wird man natürlich im Laufe unserer Zeit, unseres Podcasts entwickeln. Und vielleicht darf ich eine Geschichte schon vorweg erzählen. Wir waren neulich abends essen und dann habe ich gefragt, wie ist es denn so mit mehr oder weniger jetzt vor der dritten Lebensphase? Und da sagte Florian, also früher war das so, wenn ich gepfiffen habe, sind 1200 Leute gesprungen. Und heute ist es so, da pfeift meine Frau und dann springt zuerst der Hund und dann ich. Also von daher werden wir eine spannende Unternehmergeschichte haben. Also erstmal herzlich willkommen, Florian, bei uns heute hier im Podcast. Du stehst gerade in Brazzaville oder kurz davor.
Kurz vor Brazzaville, ja.
Erzähl mal gerade so ein bisschen von dem Surrounding, dass die Leute sich so einhören können, wo wir gerade sind.
Also wir hatten heute ein Sanctuary für Gorillas besucht. Also wir stehen an einem Fluss und kommen gerade von einer Tour zurück, wo Gorillas wieder ausgewildert werden. Hier konkret zwei junge Gorillas, die aus dem London zukommen. In der zweiten Generation, die erste Generation, wurde hier vom Kongo nach London geholt, um Aufzucht zu betreiben. Und zwei Gorillas hat der London Zoo hier zurück und die sind jetzt hier gerade beim Auswildern. Sehr spannend, mitten im Dschungel. JWD von irgendwas, aber perfekt, sehr schön.
Wir starten mit, super, hört sich, sofort hintauschen. Scotty, beam me over. Wir fangen ja im Podcast immer mit der aktuellen Situation an und gehen dann ja einen Schritt zurück. Wo hast du als Unternehmermensch angefangen? Wann fingen die Gene an zu wirken? Wie war deine Geschichte? Und natürlich haben wir nachher den Ausblick, wie geht's denn weiter? Erzähl mal gerade deine aktuelle, wie soll man sagen, Unternehmersituation, wo stehst du gerade, was bewegt dich, mit was wirkst du gerade unternehmerisch, wenn du nicht gerade auf Reisen bist,
natürlich. Wenn ich nicht gerade auf Reisen bin, ich habe, nachdem ich im Angestelltenverhältnis das beendet habe, das war 2021, habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Beratung und mache hier vor allem Beratung von Führungskräften und Coaching. Ich denke, dass hier den größten Mehrwert bringen kann und habe auch hier die Möglichkeiten, von meinen Erfahrungen einfach etwas weiterzugeben. Aber wie du gerade gesagt hast, aktuell war die Entscheidung, dass wir, und das macht man einmal, denke ich, im Leben, eine Transafrika-Tour mit dem Fahrzeug machen. Und da sind wir im Oktober gestartet und wie gesagt, sind jetzt aktuell im Kongo und werden in der kommenden Woche in die Demokratische Republik Kongo und dann nach Angola, Namibia und dann nach Südafrika weiterfahren.
Ab Namibia wird es ja dann zivilisiert. Aber alles gut. Also es lag jahrelang her, wo ich auch ein paar Monate mal in Südafrika und südlichen Afrika unterwegs war. Angola hatte ich nicht, aber Namibia und Südafrika und Zimbabwe und Botswana und so, also das ist schon ein phänomenal.
Wobei, und das passt eigentlich in das Thema Unternehmertum und Führungskräfte hier rein, das muss ich da jetzt ganz ehrlich sagen. Ich denke, wir agieren alle in einem Umfeld, wo wir uns auskennen. Wir wissen grob, was zu tun ist, wenn ein Mitarbeiter nicht funktioniert. Wir wissen grob, was zu tun ist, wenn der Markt sich dreht. Ich sage dir mal ganz ehrlich, auf der Reise, und ich glaube, das wird jeder bestätigen, der sich mit sowas beschäftigt, sagt man eigentlich, au, diese Westroute von Europa nach Südafrika, gefährlich, schwierig, oh, so Länder wie Nigeria. Und da beginnt schon das Problem. Man muss es selber erfahren und man sollte vorurteilsfrei in solche Themen reingehen. Alles, was ich so gehört habe, hat sich wirklich nicht bestätigt.
Guter
Und
Punkt.
ich glaube, den größten Fehler, den man begehen kann, ist auch, wenn man sich gerade auch im Unternehmertum oder als Führungskraft sagt, ja, also jemand erzählt einem, das ist so und so muss es gemacht werden und man fährt dann in dieser Schiene, anstatt sich selber ein Bild zu machen, selber die Erfahrung zu machen und dann kann man es vielleicht bestätigen, aber vielleicht auch nicht. Also bei mir konkret auf die Reise bezogen, kann ich nichts bestätigen von dem, was viele erzählen.
Ja, es gilt ja tatsächlich die Ostroute als leichter als die Westroute, schwierigere Länder. Aber extrem guter Punkt auch nochmal den Transfer für die Führung. Und du hast dich ja entschieden, dein Know-how weiterzugeben. Wir verraten ja später, wo das alles herkommt. Aber vielleicht schon ein kleiner Teaser. Der Florian hat die letzten Jahre seines beruflichen erstmal noch des vorherigen Steps seines Wirkens hat er einen Automobilkonzern saniert oder beziehungsweise die Deutschland Sparte davon von einem satten zweistelligen Millionen Verlustbetrag auf Plus. Und das ging nur über das Befähigen der Menschen. Und aber der Florian gleich noch selber darüber berichten. Aber zu sagen, wie macht man denn jetzt, wenn man so vor dem Drittel seines Lebens steht, zusammen, was mache ich mit den nächsten 30 Jahren? Das ist ja so die Entscheidung, die gerade ansteht. Und du hast dich entschieden, dein Know-how an Führungskräfte weiterzugeben. Bist du auf eine gewisse Branche spezialisiert, weil du ja aus dem Automobilbereich kommst? Es ist übertragbar.
Ich denke, das ist komplett übertragbar. Denn im Endeffekt hat es nur damit was zu tun, das Gespür dafür zu bekommen, wo die richtigen Leute, nee, anders gesagt, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen. Und wo
Absolut.
sitzen falsche Leute an falschen Stellen? Und dann noch zu schauen, schaffe ich es, jemand, der, ich habe so eine Aufteilung in, sage ich mal, wie soll man sagen, ein Highflyer, der pusht, ein Bewohner, der seinen Job macht, 9 to 5, kann man auch nicht verurteilen, und jemand, der querulant ist. Wenn ich ein Bewohner seinen Job 9 to 5 macht, ist es grundsätzlich negativ. Aber wenn ich schaffe, diese Person zum Highflyer zu bringen, weil das Know-how existiert ja, das sind solche Dinge, ich glaube, da zeigt sich dann, was eine richtige Führungskraft ist. Und das ist unabhängig von welcher Branche auch immer.
Ja, guter Punkt, bin ich 100% dabei, weil es ist ja schon so, ich unterstelle mal, dass 99,999% aller Menschen ihre Wirkung spüren wollen. Und wenn die Randbedingungen so sind, dass die einfach nur ihren Job abrocken kommen von 9 bis 5 und möglichst viel Kaffee trinken, dann ist irgendwas an der Situation oder an der Führung verkehrt, dass der seine PS auf die Straße kriegt. Und das ist, würde ich sagen, kein Selbstverschulden des Mitarbeitenden, sondern ein nicht geschaffenes Thema der Randbedingungen.
Ist ein ganz guter Punkt, denn du sagst die Randbedingungen. Wenn du ein bisschen so in die Vergangenheit schaust, hat sich ja auch das Umfeld verändert. Die heutigen Führungskräfte erwarten etwas ganz anderes von ihrem Arbeitsplatz, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Die alte Managementkultur, ich kontrolliere alles im Detail von A bis Z, wird heute nicht mehr funktionieren. Du wirst die Leute zur inneren Kündigung bringen, also zu Bewohner, und wenn sie wirklich gute sind, gehen sie und verlassen dich.
Ja, genau. Die
Und
Guten gehen,
das wird immer,
gleich und die Schlechten bleiben
die
für
Guten gehen
immer.
gleich. Genau. Und ich denke, da muss man einfach mit der Zeit gehen und auch schauen, was die Erwartungshaltung ist. Denn wenn ich meine, dass ich alles kontrollieren will, dann kriege ich nur welche, die auch keine selber Entscheidungen fällen, sondern alles sich vorgeben lassen.
Da rocken wir
Und
nicht so
das will ich
viel.
ja nicht. Wie willst du einen großen Konzern, du hast es angesprochen, wie willst du ein Unternehmen drehen, das ja zweifelsohne irgendwelche Probleme hatte, wenn es einen zweistelligen Bereich Verluste geschrieben hat? Aber das kann ja nicht an den Mitarbeiter gelegen haben, weil sonst ist
Nein.
ja grundsätzlich was falsch.
Das
Also
stimmt im
wenn es
System
gedreht wird,
was nicht nehmen.
genau, stimmt was im System nicht. Und genau da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und wenn du vorher gesagt hast, was mache ich, das ist das mit auch ganz besonders mit Mittelständlern, also Eigentümer von einer Firma, die Gespräche zu führen und hier halt auch die Hand, also das muss man leider so sagen, auch teilweise in die Wunde legen und zu sagen, warum habe ich die Probleme? Teilweise sind es wirklich Selbstmacht.
Ja, ganz oft. Also von daher, dein aktueller Wirkungskreis ist, wenn wir das mal so beschreiben wollen, dein Unternehmersein im Moment ist tatsächlich Mittelständlern zu helfen, den Finger in die Wunde zu legen, manchmal auch Aua zu machen, Wake-up-Calls zu leisten, manchmal oben auf die 12 zu schlagen, weil du hast ja, wie viel Jahrzehnte sind das jetzt, Erfahrung in Führung? Mindestens 3, oder?
Ja, klar. Logisch.
Und das ist natürlich bei... Was war da der größte Führungsspanne auf dem Weg bis dahin? Jetzt die letzte waren ja 1200 und davor.
Ja, ich denke, das war schon mit das Größte, weil vielleicht um das zu konkretisieren, das war für ein Fahrzeughersteller seine Retail-Organisation in Deutschland. Man kann drüber reden, das ist Stellantis. Und das ist schon von der Mitarbeiterzahl die größte.
Ja, und das sind natürlich gigantische Spannen. Und wenn man das aber nur so jetzt für Quatsch mal umrechnet, wenn jeder auch nur 10% produktiver wäre, weil du die Randbedingungen, die Führung, das Zutrauen, das Vertrauen, das Potenzial in den Leuten siehst und schaffst dafür, dann ist der Faktor mal 1200, der ist ja nicht bremsbar. Und ansonsten, du kannst es ja nicht mit mehr Arbeit leisten, du kannst es ja nur mit effizienter, effektiver, mit weniger Streuverlust. Das ist ja über Margen gar nicht einholbar. Das ist ja, es geht gar nicht. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, wenn man jetzt auch für unseren Mehr- und Wert-Podcast, wenn man sagt, wo schaffen wir denn diese Mehrwerte? Und die schaffen wir nicht mit Stunden obendrauf, sondern die schaffen wir mit den Potenzialen, die bis jetzt brach lagen. Du hast es eben schön erzählt, wenn du aus einem Bewohner, das ist ja so ein Begriff, der von Tobi Beck stammt, also Leute, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen, wenn du da
nicht
so,
negativ.
Nee, alles gut. Negativ. Das ist ja die Vereinbarung. Ich komme 8 Stunden, werde dafür bezahlt. Da ist auch nichts Schlimmes dabei. Das kann man so lassen oder kann man auch ändern. Aber das Potenzial wäre ja da. Und das ist eine Einladung, wenn du Leuten sagst, du, hier, bitteschön, da ist Potenzial, ich sehe da mehr. Und wenn du magst, hol mal's raus. Also deine jetzige Unternehmerentscheidung ist, du gibst dein 30 Jahre, 3 Jahrzehnte Führungserfahrung in Top-Positionen, die gibst du weiter. Und das ist natürlich ein unfassbar großer Fundus. Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Wo hattest du denn deine ersten Zuckungen zu sagen, ich will was bewegen, ich will Führungskraft werden, ich will nach oben, da ist unbändige Kraft. Kannst du dich da an die ersten Momente erinnern, wo das so in dir gezuckt hat, wo du hin willst?
100 plus. Lieber mal unvollständig anfangen, als perfekt zögern.
Ich meine, ich hab lange überlegt, Fahrzeuge haben mich immer gereizt. Ich habe nach dem Abitur eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht. So das typische, mach was Richtiges.
Was Gescheites.
Mach was Gescheites. Und habe dann in der Bundeswehrzeit gedacht, ich könnte ja eigentlich studieren. Da konntest du nämlich ein bisschen früher raus. Und habe dann studiert, aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Das Studium hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, der Professor war einfach so gut zu sagen, wir können so viel lesen, wie wir wollen, aber was sind Ihre kreative Ideen? Was sind Ihre Dinge, die Sie vielleicht mit dem Know-how verändern wollen? Und das, um die Frage zu beantworten, hat bei mir einfach gesagt, Menschenskinder, nochmal, das Studium, das ist genial, das macht mir Spaß. Das habe ich dann gemacht, als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen. Und habe dann, weil ich eine Diplomarbeit beim Daimler geschrieben habe, habe ich dann beim Daimler angefangen, was ich nicht wollte. Weil.
Achso, das war der Weg zu Daimler, okay, verstanden.
Das war der Weg zum Daimler. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben beim Daimler, aber ich wollte nicht zum Daimler. Das ist Paradoxe, weil ich gedacht habe, ich bin definitiv nicht gemacht von Großkonzernen. Ich bin Mittelständler.
Ah, okay. Kam weil anders. Deine Eltern hatten ja auch schon ein Geschäft.
Dann bist du auch schon im Unternehmen. Ein kleines Textilgeschäft, aber da war ich komplett außen vor. Das war gar nichts. Da war ich gar nicht drin.
Ja, das macht ja nichts, aber so die Gene fallen ja manchmal so hin. Die Eltern leben davon irgendwie ein
Ist
eigenes
schon.
Geschäft, stehen auf eigenen Füßen und deswegen vielleicht der Hang
Absolut.
zum Mittelstand. Okay, das war der Weg zu Daimler. Wie ging der denn weiter? Du hast dann Diplomarbeit geschrieben, hast beim Daimler angefangen. Wie waren denn so deine ersten Karriereschritte?
Also ich kann wirklich nicht klagen. Ich habe sehr schnell Karriere gemacht beim Daimler. Ich habe im Nutzfahrzeugbereich angefangen, bin dann von in Gaggenau habe ich angefangen beim Unimog, bin dann nach Stuttgart in den LKW-Bereich. Und durch das, dass ich mir immer, ich denke, ich habe mir ein bisschen mehr Freiheiten rausgenommen und weniger Angst gehabt, irgendwas falsch zu machen, kam eins zum anderen. Der größte Klick beim Daimler war, als ich das Sonderschutzthema übernommen habe, gepanzerte Fahrzeuge. Wenn du das mal googelst,
Oh,
wirst du
puh.
Mercedes-Benz Guard. Das ist mein Baby, meine Erfindung als von der Nomenklatur Mercedes-Benz Guard. Denn es ging ja darum, über irgendetwas zu bearbeiten und auch zu kommunizieren, wo es hier eigentlich um was Negatives geht. Jemand will jemand anderen
Hans Leder.
das Leben nehmen. Ja, aber es war einfach wichtig, weil die Fahrzeuge sehr, sehr teuer sind. Das war aber dort, wo ich auf Vorstandsebene plötzlich gesehen wurde und das Projekt umgesetzt hatte. Danach kamen dann weitere Schritte wie Traumprodukte.
Ja,
Da
warte
kann
mal
ich
gerade
mich.
einen Moment. Also das eine, wo du gesagt hast, du hast dich getraut, ein Stück weit mehr rauszunehmen, und ein Stück weit so die Regeln so ein bisschen nach deinen Dingen zu formen. Weil ich wollte danach fragen, was war denn der Erfolgstreiber? Weil das ist ja das, wo man auch wieder für Mehrwerte lernen. Das ist denn so der Game Changer gewesen, weil bei Daimler schaffen ja viele, aber die meisten machen keine Karriere. Was war denn so dein, also sich ein Stück weit mehr rausnehmen, die Regeln so nach deinem Gusto ein Stück interpretieren, was war es denn noch?
Ich denke schon, also ich bin atypisch. Ich denke, ich weiß, ich war sicherlich für viele Vorstände immer ein Greuß, wenn ich dort aufgetreten bin, weil ich einfach kein Blatt vom Mund genommen habe, weil ich nicht so typisch Daimler war. Aber ich bin dafür gebrannt. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Die Projekte waren für mich, wenn ich ein Projekt bekommen habe, habe ich das mit Herzblut gemacht, mit absoluter Enthusiasmus und wollte das umsetzen, egal was es war, die Begeisterung war einfach da. Und mein Ziel war immer, und ich bin ein absoluter Verfechter, wenn man ein klares Ziel hat, kann man alles erreichen. Wenn mich jemand gefragt hat früher, was wollen Sie beim Daimler werden? Habe ich gesagt, ich will Landeschef werden, also Direktor und Chef von einem Land. Ich schwöre dir, es gab nicht wenige, die vielleicht direkt gelacht haben und manche
Ja,
hinter
das glaube ich
vorgehaltenen
sofort.
Händen. Ja, klar. Weil normalerweise, das wirst du, wenn du irgendwo Assi machst oder sonst irgendwas oder wie auch immer oder Vitamin B, was ich nicht hatte. Und dieses Ziel habe ich nie aus meinen Augen verloren. Und habe ich auch durchgezogen und 20, wann war das? 2011 war ich dann Chef für Tschechien, Nutzfahrzeug, Van, PKW, also CEO für das gesamte Land.
Und eine der Kernbotschaften kann ja sein, es gibt ja viele Leute, die glauben, wenn man so brav und angepasst bleibt, macht man Karriere, weil man nicht auffällt. Und die Aussage wäre ja genau das Gegenteil zu sagen, nee, auch in so, jetzt reden wir zwar über Konzernstrukturen, aber das ist im Mittelstand ja nicht anders. Du musst ja ein klares Profil haben, ich würde sagen Ecken und Kanten, aber jedenfalls einen klaren Willen, wohin zu kommen und ganz zur Not auch anzuecken, weil mit brav kriegst du ja keine Spitze, oder?
Absolut, aber das war für mich auch die Überlegung, warum ich eigentlich eher zu einem Mittelständler wollte, weil ich immer gedacht habe, da gibt es einen Chef, dem gehört die Firma, der wird erkennen das Potenzial von mir und wird mich dann entsprechend fördern und unterstützen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch harte Zeiten gehabt in meiner Karriere, aber grundsätzlich bin ich für die Karriere, die ich bei Daimler gemacht habe, dankbar, aber ich hatte immer jemand, der an mich geglaubt hat, immer jemand, der dir zwar gesagt hat, du könntest das auch ein bisschen anders sagen, ja, und ein bisschen höflicher vielleicht, ja, aber er
Ja.
hat an einen geglaubt und hat einen gefördert.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ist, wenn wir so da andersrum drehen und sagen, wir haben ja als Mittelständler, haben wir ja selber Mitarbeiter. Und wenn wir an die glauben, dann haben wir eine gute Chance, dass die sich auch entwickeln. Also wenn wir das mal, diese Erkenntnis rumdrehen, du brauchst jemanden, der an dich glaubt. Und wenn wir jetzt aus Unternehmersicht wieder hingucken, und das hast du ja bei Stellantis ja bewiesen, hast an die Leute geglaubt und plötzlich hast du es gedreht. Also eine super Erkenntnis. Gab es andere Learnings auch noch? Also du brauchst jemand, der an dich glaubt. Was sind sonst noch so auf dem Weg durch den Dschungel im wahrsten Sinne des Wortes eines Großkonzerns? Was sind oder im Business-Umfeld, was sind denn so andere Erfolgsfaktoren noch gewesen, die dich da hoch haben kommen lassen?
Ich denke, du musst dann auch schauen, allein bist du gar nichts.
Ja.
Es ist ja so, dass du nur ein Teil von einem Team bist. Und ich bezeichne das so ein bisschen mit Fußball. Ich bin der Coach, ich stelle die Leute auf, stelle sie in die richtige Position, entsprechend der Mannschaft, gegen die wir spielen. Und insofern musst du schauen, und das ist mein Learning, dass du relativ schnell mitbekommst, wo du deine Kernplayer in deinem Team hast, diese entsprechend dann hinter dich bringen, und das musst du dir erdienen, dass sie das Vertrauen in dich haben und dann mit ihnen gemeinsam das machen. Wenn ich bei Stellantis gefragt wurde, ja, wie haben sie denn das gemacht? Wir haben ja immer Verluste gemacht. Ganz ehrlich, ich habe gar nichts gemacht. Es war ein geiles Team und die Jungs und die Mädels, die haben einfach einen super Job gemacht und sind mit Freude in diese harte Arbeit reingegangen. Und bitte nicht vergessen, das war die Zeit, wo auch noch Corona kam, wo noch zusätzlich außer den Faktoren, die du intern schon als Probleme hast, ja, und wie gesagt, die sind egal, ob du jetzt im Automobil oder im produzierenden Gewerbe, was auch immer, ist ja immer so, aber da kam das auch noch dazu. Und trotzdem haben wir es geschafft, ein Team zu haben, wo die Leute einfach Freude bei der Arbeit haben, Spaß bei der Arbeit, auch wenn es hart ist, und stolz drauf sind, was sie gemacht haben. Ich habe ein Team übernommen, das eigentlich gedacht hat, nee, jeder hat von ihnen gesagt, sie sind die Verlierer, sie produzieren Double-Digit-Million-Verlust, macht überhaupt keinen Sinn. Meine Aufgabe war damals, die Betriebe anzuschauen und zu überlegen, ob man alles verkauft, abstößt, ja, und sich aus dem eigenen Retail verabschiedet. Und dann es zu schaffen, aus dem Team, das mit Stolz einfach sich hinstellen kann und sagen, schau mal, wir haben es geschafft, wir haben einen Turnaround geschafft. Von Menschen, die eigentlich von sich selber denken, das schaffen wir sowieso nicht oder wir kriegen ja immer das Geld oder wir werden immer subventioniert von der Mutter hin. Nee, wir sind welche, die bringen unseren Beitrag für das Gesamtunternehmen. Das ist
Ja.
so diesen Spiritwandel zu bekommen in den Leuten.
Das ist natürlich eine extreme Kernbotschaft. Also das kann man ja in den zwei Nebensätzen gar nicht so stehen lassen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen auswalzen. Weil ich kenne ja auch ganz viele Mittelständler, die glauben, sie haben Idioten beschäftigt. Die Mannschaft, glaube ich, hat eh keinen Wert. Da wird immer nur rumgenörgelt und wie auch immer. Und dann zu sagen, wir sind die, die sowieso immer zweistellige Verluste haben und zu sagen, nee, wir drehen das, weil wir ein tolles Team sind. Wie hast du das mit denen gemacht? Was hast du,
Ich kann
was hast du denen in den Kaffee gerührt? Wie hast du die geführt? Wie bist du mit denen umgegangen?
also
Was war dein Geheimnis?
100 plus Unternehmermenschen, die einfach machen.
zum einen muss man so sagen, ein großer Teil natürlich kommt es natürlich nicht nur daher, sondern ich hatte einen extrem tollen Kollege als CFO, extrem guter Zahlenmensch, fit auf Zahlen. Die Analyse der Zahlen hat extrem viel, ich sage jetzt mal, positive Überraschungen hervorgerufen, die zu lösen waren. Aber wenn diese Probleme, die das Team nicht zu verursachen hat, einfach strategische Fehlentscheidungen gelöst sind, war es dann wichtig zu schauen, wie schaffe ich das, einen Teamspirit zu bekommen. Ich mache dir das an einem Beispiel.
Ja, gerne.
In der Automobilindustrie machst du das Geld in der Werkstatt und nirgends anders. Wenn
Absolut.
aber du es nicht schaffst, ein heterogenes Team in der Werkstatt zu haben, heißt, ich sage jetzt mal, die älteren Mitarbeiter, die vielleicht physisch nicht mehr so die Starken sind, weil da geht es schon richtig her, wenn du ein Getriebe wechseln musst, wenn du eine Achse wechseln
Das
musst, Motor wechseln
ist
musst,
richtig harte Arbeit.
dann haben die das aber im Kopf. Die wissen, wie ich vielleicht eine Lösung einfacher mache, wie es jetzt einfach im Buch beschrieben ist. Was will ich sagen? Ich muss es schaffen, die Jungen mit den Alten zu verknüpfen. Und die Alten, also das habe ich vorgefunden, hauptsächlich bei meinem Team, wurden frustriert oder wurden im Prinzip von meinen Vorgängern oder von ihren Chefs in Anführungszeichen wie, du bist Ballast, du bist über 50, dich kann ich nicht brauchen. und sind dann, sage ich mal, von einem wirklichen guten Mann zu einem Bewohner geworden, im besten Fall. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte da ein Aha-Erlebnis mit einem Werkstattleiter, als ich ihn gefragt habe, ich brauche Sie, helfen Sie mir. Ich brauche Sie wirklich, Sie müssen das Team machen. Wie du plötzlich das Strahlen in einem Menschen wieder siehst und wie du siehst, wie plötzlich jemand aufblüht, das zu seiner alten Stärke kommt, die Jungen fördert und fordert und plötzlich dreht sich die Werkstatt von einem, sage ich mal, Verlust zu einem richtigen, positiven Bringer, dann weißt du, wie viel das ausmacht, wenn du es schaffst, ein Team zu machen und wenn du es auch schaffst, zu erklären, dass du eine Kombination aus alt, wenn ich jetzt Erfahrung, und jung, Power und Dynamik zusammenbringst.
Cooles Beispiel. Ich habe ja Gänsehaut gehabt, wo du gerade erzählt hast. Ich brauche sie und der strahlt. Ich wusste, was jetzt kommt. Ich habe es geahnt. Aber ey, das ist doch der Hammer, oder? Wie viel Potenzial draußen verschütt geht, weil,
absolut.
Sorry für den Ausdruck, weil irgendwelchen blöden Dackel das Potenzial der Leute nicht sehen. Und dann ja,
noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Du hast das vorher komplett richtig gesagt. In einem Mittelständler wird sich der Mittelständler es nicht leisten können, den Mann mitzuschleifen.
Jetzt sage ich mal
so, er schmeißt den raus. In einem Großkonzern wird er mitgeschleift als Personalkosten. Beides mal nicht gut.
Nein.
Aber beides mal hätte man es vielleicht verhindern können, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hat, über die Mitarbeiter.
Also ich will ja mit der 100 Plus, will ich ja eine, ich nenne es mal urenkeltaugliche, artgerechte Menschenhaltung, einen Beitrag leisten dafür, dass wir eben von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher und erfüllter, wirksamer kommen. Und das ist so ein Mega-Beispiel. Du stellst dich vor dem Mann hin und sagst, ich brauche sie. Und der fängt an zu strahlen, weil der all sein Potenzial der letzten 20, 30 Jahre als Kfz-Meister oder Mechaniker, sein ganzes Know-how, wo der ja zu Recht mega stolz drauf ist. Und du siehst ihn, wie bei Avatar, I see you. Das ist so krass. Das macht so einen Unterschied. Du brauchst mit dem da nicht mehr über Gehalt reden. Du siehst das Potenzial und der wird alles für dich tun, weil du der Erste seit Jahren gewesen bist, der ihn gesehen hat und der ihn für wertvoll gehalten hat.
Genau.
Und auch wenn ich das jetzt ein bisschen künstlich in die Länge ziehe, aber ich glaube, das braucht es dringend. Hallo, wach. Ey, hallo. Das macht so einen Unterschied für die Lebensqualität von allen Beteiligten. Mehr und Wert, dass die Leute sich ihres Wertes bewusst werden und dass wir die sehen und die nicht irgendwie als Ballast oder als Kosten oder als Bewohner und den muss man kündigen. Das ist so unwürdig für alle Beteiligten. Das ist echt krass.
Du musst dir die Zeit nehmen, die Teams durchschauen. Du musst schauen, wo sind deine Potenzialträger. Aber unterschätze als Unternehmer nicht die Konsequenzen, wenn du mit deinen Älteren, ich nenne es jetzt mal nicht die Negativen, sondern die gut eigentlich, die ihren Job immer gut gemacht haben, wenn du mit ihnen schlecht umgehst. Unterschätze das nicht. Das
ganz
wird
schlecht.
Gesehen. Das wird gesehen.
Das sieht jeder. Die merken das ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das so an so Details und diese Lebensphasen und so Learnings, weil so ein Laden in, das war ja 6, 7 Jahre, warst du bei Stellantis, so ein Laden in so einer, in Anführungszeichen, kurzen Zeit zu drehen mit den Gegnern Corona, da haben wir uns ja in der Zeit auch kennengelernt, wo man dann sagt, eigentlich ist es ja völlig unmöglich, in so einer Krisenzeit so einen Konzern zu drehen. Und du hast mir ja damals schon erzählt, du hast es nur geschafft, weil du die Leute groß gemacht hast.
Ich hatte ein tolles Team. Ich hatte wirklich ein tolles Team und ich kann denen allen nur dankbar dafür sein, für die Unterstützung und das Vertrauen. Weil im Prinzip als Coach, ich komme da wieder zurück auf dieses Bild mit dem Coach, musst du ja auch die Zuversicht ausstrahlen, wir kriegen das hin. Das wird funktionieren. Und wenn noch mehr uns im Gegenwind geschossen wird, neben Corona und sonst irgendwas, ich glaube an euch. Ich glaube an euch und wir kriegen das gemeinsam hin. Das ist das A und O. Sich vorne hinzustellen und es zu tun. Und die, ich sage jetzt mal, in einem Großkonzern, die teilweise doch, wie sage ich das jetzt höflich, Vorstände, die denken, sie wissen alles und eigentlich wirklich nicht viel wissen und müssen sie auch nicht, sondern sie können gern mich als Geschäftsführer zur Sau machen, aber keinen meiner Mitarbeiter.
Das ist eine gute Haltung. Wir müssen immer vor den Leuten stehen und ich glaube, genau, die müssen immer wissen, dass sie Und 100 reicht nicht. 150% Rückendeckung haben. Es wird niemand, never, ever vor versammelter Mannschaft irgendwie runtergemacht oder geblamed, blamiert, irgendwie gebasht, wie auch immer das heißt. Und das
wie
ist so.
Kriegst du, wie kriegst du, wie kriegst du in ein Unternehmen Speed rein, Geschwindigkeit, indem du delegierst, Vertrauen weitergibst? Ja, und dadurch haben die Leute eine Zuversicht und entscheiden. Und das Paradoxe dabei ist, der Spaßfaktor geht nach oben.
Ja.
Wenn du, wenn du wegen jedem Scheiß zu deinem Chef gehen musst, wegen jedem Scheiß fragen musst, du wirst
Ja.
selber, du wirst nichts mehr selber entscheiden. Beispiel, hier in Afrika. Du gehst an eine Grenze. Ich meine, ganz ehrlich, wo ich hier losgefahren bin im Oktober, im Vergleich zu jetzt, zu unserer Einreise vor einer Woche in den Kongo, wäre ich da gestanden und wäre einfach ausgerastet. Ich hätte einfach gedacht, ich platze. Weil, wie kann es sein, dass jemand den Pass nimmt, den Pass anschaut, jemand anders den Pass nochmal anschaut, jemand ein Foto macht, jemand einen Stempel macht, jemand was anders macht, dann hat er auf den falschen Stapel gelegt. Das dauert alles seine Zeit. Als Manager denkst du, das kann nicht wahr sein. Aber es ist halt hier so. Und du kannst dir dann überlegen, wie kann ich hier meinen Mehrwert reinbringen? Hier teilweise an der Grenze wäre ich verzweifelt. Und das ist ein Learning, wo ich auch lernen muss, ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen, ein bisschen mehr sich das anzuschauen, ein
Ja.
bisschen mehr zu akzeptieren. Da werden Dinge anders gemacht. Und jetzt sage ich bösartig, aus diesem Grund ist meine Meinung, sind auch viele Länder hier in Afrika da, wo sie sind und nicht da, wo wir sind.
Ja, ich kann mich an manchen Stellen, da bin ich mal mit einem Bekannten in ein, der wohnte da und der hatte guten Draht, sind wir in ein Militärcamp reingefahren, weil wir wollten da in die Kantine gehen. Dann hat er als Eintrittskontrolle seinen Führerschein hingehalten und den auf den Kopf. Also der Mann an der Schranke hat sich hier lange angeguckt, ehrfürchtig gestaunt und dann die Schranke aufgemacht. Und da sage ich, ist nicht wahr, oder? Sagt er, doch, das ist ja normal. Also gut, aber zurückgelästert, es gibt eine Facette. Zurück zu den Erfolgsfaktoren. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ja einer deiner Erfolgsfaktoren, dass du deine Niederlassungen kanntest. Also du warst vor Ort, du warst in der Werkstatt, du warst im Sales, du hattest ein Bild davon, was die Leute tatsächlich tun und nicht nur den Blick auf die Zahlen.
Ich glaub, dass ein Punkt ist, wenn viele nicht, ich sage es jetzt mal so bildlich, die Sprache ihrer Mitarbeiter sprechen. Wenn du über Stundensätze auf der Hebebühne sprichst, wenn du über Stundensätze generell sprichst, wenn du über Fehlzeiten sprichst, über produktive Zeiten, unproduktive Zeiten und nicht weißt, von was du redest, wird es relativ schnell klar und du bist kein adäquater Gesprächspartner. Ich habe mir ziemlich schnell in der Branche, über die wie ich jetzt verantwortlich war, war klar, sorry, wenn ich das Wort nenne, der Krieg wird gewonnen in der Werkstatt. Also müssen die Werkstätten hochproduktiv sein, müssen super agieren und super arbeiten. Das kannst du nicht machen auf dem Papier, sondern du musst schauen, wo ist denn das Problem? Analysier, warum ist diese Werkstatt hier nicht so produktiv wie die andere Werkstatt? Macht doch gar keinen Sinn. Wo ist in der Organisation der Haken? Wo finde ich das? Und das kannst du nur machen, wenn du dir die Zeit nimmst, das anschaust, hingehst.
Du hattest neulich ein schönes Beispiel von 7:30 Uhr oder 8 Uhr morgens und irgendwelche Leute suchen Autos.
Ja, das ist
Ich
ein
glaube,
sehr, sehr,
das musst du noch mal erzählen. Das,
das
ja.
ist das perfekte Beispiel dafür. Ich bin sehr früh ich bin Frühaufsteher. Also ich stand dann, jedes Mal habe ich so gemacht, wenn ich in eine neue Werkstatt gegangen bin, war ich Punkt 7 Uhr vor der Werkstatt und habe das Treiben mal auf mich wirken lassen. Wenn dann die produktive Zeit normalerweise beginnt um 7:30 Uhr und du siehst die Leute mit dem Schlüssel überall klick, klick, klick und das Auto suchen, und das ist ein ganz gutes Beispiel, dann hast du unproduktive Zeit, anstatt dass sie die Fahrzeuge strukturiert parken, dann wird das Fahrzeug gleich gefunden, das rein muss. Aber das ist ein ganz simples Beispiel, wo du merkst, es funktioniert was nicht. Aber die Zeit ist auch verloren. Das ist unproduktive Zeit, wo ein Auto gesucht wird auf dem Hof. Geht gar nicht.
Ich glaube, das müssen wir mal vorrechnen. Also wenn du, was waren es, Mitte 20 Filialen?
28.
28.
28 Niederlassungen.
28 Niederlassungen. Wie viele Autos laufen da am Tag durch die Werkstatt? Pro Tag. Ein paar hundert.
Mindestens ein paar
Ein
hundert
paar
Euro.
hundert. Und bei jedem verlierst du eine Minute durch Suchen, aber es sind ja drei oder fünf.
Ja.
Und dann
Oder noch
rechne.
schlimmer. Oder noch schlimmer. Und das ist ganz deutlich. Das teuerste in einer Werkstatt ist eine Hebebühne.
Ja, ah,
Du
ja, genau, gutes Beispiel.
organisierst ein Fahrzeug auf eine Hebebühne, weil was auch immer. Was weiß ich,
Douglas soll
Getriebe,
ausgetauscht
Wechsel,
werden.
was auch immer. Und dann ist das Fahrzeug oben, Getriebe ausgebaut, Vorderachse raus, und du stellst fest, mir fällt irgendein Teil. Wie kann das sein? Wieso nimmst du es auf die Hebebühne, wenn du nicht schaust, dass du alle Teile da hast? Du kannst ja nicht jetzt das Fahrzeug wieder zusammenbauen, die Vorderachse einbauen, das Fahrzeug wieder runternehmen und warten, bis das Teil kommt. Solche Sachen bringen dir viel Geld und das kannst du nur erkennen, wenn du einfach da bist und feststellst, warum steht das Auto heute Morgen auf der Hebebühne und am Mittag nochmal. Immer noch.
Immer noch. Und das sind so, es ist ja nicht jeder aus der Automobilindustrie, aber der übertragene Sinn zu sagen, du musst als Chef wissen, wovon du redest, du musst hingehen, du musst die Prozesse kennen, du hast ja gesagt, das Treiben beobachten und gucken, was machen die denn da?
Uli, das Paradoxe ist ja, du brauchst da gar nicht viel zu machen. Du läufst dann rum und du unterhältst dich dann mit irgendwelchen in der Werkstatt, die das genau wissen.
Und die erzählen
Der
dir das ja auch
Fisch
noch.
stimmt vom Kopf. Da war dann ein Werkstattleiter, der einfach sein Leben schon immer so gemacht hat. Der war das Problem. Und die anderen haben nicht ihre Ideen einbringen können, wie zum Beispiel, und das kannst du übertragen auf jedes Gewerbe. Wenn
Ist
du
egal,
junge
völlig
Leute
egal.
hast, die haben Ideen, die haben kreativ, und dann sitzt sich jemand Älteres daneben und sagt, gute Idee, lassen Sie uns mal gemeinsam überlegen, wie wir das umsetzen können. Du
So, das
hast
war,
alles.
du hast alles, ja. Du musst es
Das
nur
war kurzer
sehen.
Break.
Ja, das ist
Du
alles,
musst
das
es nur sehen.
kriegen wir hin. Du musst es sehen.
100 plus, dein Spezialhack für Lebensqualität.
Ich versuche es dann nochmal zusammenzufassen. Im Daimler-Konzern vorher war es ja so, dass du sagst, meine Erfolgsfaktoren waren, ich wurde gesehen vom Vorstand, weil ich ein Stück anders war, weil ich mich nicht so angepasst habe. Dem einen oder anderen bin ich auf den Keks gegangen, aber für viele war ich dann plötzlich profiliert und habe Karrierechancen gekriegt. Und dann bist du halt in andere Positionen gewachsen, wie die, die einfach nur gemacht haben, was man von denen will, eben nicht hingewachsen sind. Bis hin zur quasi finalen tolle Nummer jetzt bei Stellantis als hier Deutschlandleiter für Retail und dann aus diesem zweistelligen Millionenverlust in die Gewinnzone, weil du den Leuten einfach hingeguckt, geschaut, die groß gemacht, den Vertrauen geschenkt, die vorbereitet hast, die ihren Wert hast erkennen lassen. Und das, quasi der chinesische Spruch, woran man gute Führer erkennt, dass die Leute glauben, sie haben es selber gekonnt.
Ich kenne das. Das ist mein Wahlspruch.
Ja,
Kenn das
genau.
Sprichwort. Und du wirst es nicht glauben. Beim Daimler hatten wir ein Führungsseminar. Das war damals für Abteilungsleiter. Und genau diesen Spruch, den habe ich auf der Karte. Und das ist mein Leitspruch. Gute Führer
Ja.
werden die Mitarbeiter sagen, wir haben es selber gemacht.
Genau, und wir müssen ja kein Hermelin-Mäntelchen anhaben, wir können durchaus einen Schritt zurücktreten, wir lassen
Absolut.
den anderen die Bühne und dann ist alles gut.
Genau.
Und dann haben wir einen guten Job gemacht. Und ich glaube,
Genau.
auch das ist so eine zentrale Aussage, was macht so einen guten Unternehmer aus? Wir müssen nicht permanent auf die Bühne. Lass den Leuten ihre Bühne. Wir können einen Schritt zurückgehen.
Genau.
Das reicht, wenn wir das genießen. Da fällt mir gerade eine Story an. Ich war ja auch mal so ein bisschen nebenbei im Network Marketing. Da war ich auf einer Tagung und da saß ich neben jemand, der extrem erfolgreich war. Und er sagte, wieso bist du nie auf der Bühne? Und er sagte, du, da unten stehen 12 meiner besten Leute. Ich genieße. Und ich habe die groß gemacht. Und das, also der mag mal viel drüber schätzen oder lästern oder nicht. Aber das war dieser Spirit, den habe ich in dieser Firma geliebt, dass alle fünf Stufen über mir, dass alle ein Interesse daran hatten, die anderen groß zu machen, weil die ja immer 5% mitverdienten. Und je größer und je erfolgreicher die Leute waren, das war so ein Spirit, den habe ich nirgendwo sonst wieder erlebt.
Das Verdienen ist das eine. Aber das andere ist ja auch, überleg doch mal, du schaffst in deinem Team einen Rohdiamant zu erkennen und formst aus diesem Stein etwas, der dann so gut wird, dass er dich überholt. Wie geil ist das denn? Du hast es erkannt, da ist jemand, du förderst ihn, du gibst ihm durch Ratschläge, Coaching, Ideen, kreatives Dinge weiter, wie er sich jetzt verhalten soll. Was meinst du, wie es mich freut, wenn mich jetzt manche anrufen, die karrieremäßig es noch weiter geschafft haben und fragen mich immer noch, Florian, was ist deine Meinung? Momentan passiert das und das. Und das ist doch Wertschätzung, wo ich mich freue. Jemand will meinen Rat und du weißt, du hast es von jemandem geschafft, ihn dorthin zu bringen. Dieser Spirit muss reinkommen.
Das ist auf Deutsch endgeil, weil du merkst, du hast Wirkung und Mehrwert. Du bist was wert, dein Rat gilt und da ruft jemand an und will deine Expertise haben. Das ist.
Was ist denn eine Führungskraft? Eine Führungskraft soll Mitarbeiter dorthin bringen, dass sie das Beste aus sich rausholen für das Unternehmen. Das muss eine Führungskraft machen, nicht sich selbst nach vorne schieben und sich als weiß Gott was hinstellen. Das ist nicht das Ziel.
Und idealerweise ohne sich oder die Leute zu verschleißen.
Absolut. Nee, das meine ich ganz sicher so.
Ja, genau. Ich weiß.
Da kommt ganz sicher diese Fürsorgepflicht genauso dazu, dass du einfach schaust. Und das wird dir honoriert. Ich schwör's dir. Das wird dir honoriert. Ja. Denn derjenige, den du erkennst und sagst, liebe Uli, also, sorry, ich sehe gerade eben, also du arbeitest wirklich an der Grenze, es wäre jetzt echt Zeit, geh lieber mal heim und guck mal, dass du dich ein bisschen erholst. Wirst du glauben, dass der Uli dann geht, wenn er irgendwo 2,50 Euro von irgendjemand anderem mehr bekommt? Ganz sicher nicht.
Wenn die das glaubhaft erlebt haben, ganz sicher nicht. Also ich kenne ja zum Glück viele Unternehmer, die ähnlich führen und da bin ich immer wieder restlos begeistert, wie manche Leute ihre Läden im Griff haben. Die Mehrheit leider nicht, die strugglet ja vor sich hin. Aber die wirklichen Leuchtfeuer, da denke ich immer, wow. Das ist keine Altersfrage, das ist eine Haltungsfrage. Und das ist cool. Absolut. Wenn wir mal nach vorne gucken und sagen, du bist ja jetzt in der Phase angekommen, du hast noch geschätzte 30 Jahre nach vorne oder vielleicht auch mehr, 100 plus, wir wollen ja alle über 100 werden. Nein. Wie auch immer. Was sind denn so die Perspektiven aus dieser Expertise für die nächsten Jahre? Was hast du dir denn vorgenommen? Wo geht es denn idealerweise hin?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich, und da habe ich auch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Großkonzern kennengelernt, die jetzt in der dritten Phase, wie du es nennst, verzweifeln.
Ja.
Wenn du dich nur über den Beruf definierst, und das gilt auch für den Unternehmer, wenn du es nicht schaffst, dein Unternehmen an die nächste Generation zur rechten Zeit weiterzugeben, wirst nicht nur du dran zerbrechen, sondern du wirst dein Unternehmen zerstören. Loslassen, neue Ziele suchen, das ist das A und O. Ich komme mir nicht schlecht vor, jetzt diese Reise zu machen. Im Gegenteil.
Nein, alles gut. Wir freuen uns, Case.
Ich lerne jeden Tag von über mich Dinge, dem, sag ich mal, wo ich erfreut dran bin und auch einige Dinge, wo ich überrascht, negativ überrascht über mich bin.
Erzähl.
Ich kann dir ganz einfach sagen. Ich habe lernen müssen, dass meine Frau wesentlich stärker ist, mit diesen unerwarteten Dingen umzugehen wie ich. Ich komme da an meine physische und psychische Grenze teilweise, wenn irgendwas schief läuft, weil du begibst dich ja hier in Terrain, wo du noch nie warst.
Ja, sei es jetzt Neuland.
In irgendwelchen, ja, klar. Absolutes Neuland. Und du bist auch teilweise in Situationen, wenn dein Kopf dann gegen dich arbeitet und sagt, was ist jetzt, wenn du hier mitten in der Wüste der Allrad verreckt oder der LKW verreckt, dann macht dein Kopf alles zunichte. Wenn dann plötzlich deine Frau zieht und sagt, hör doch endlich auf, wir können uns darüber Gedanken machen, wenn es dann so kommt.
Ja, genau.
Ich lerne auf der ganzen Reise jeden Tag Dinge über mich und ich habe hier Leute kennengelernt, junge Leute, die sich eine Auszeit genommen haben, ein Sabbatical. Mhm. Und ich kann den Arbeitgebern nur beglückwünschen, was für tolle Menschen sie hier zurückbekommen. Wo ich den Hut davon ziehe, mit wie viel Mut sie so eine Reise machen, und dann meiner Meinung nach hoch motiviert und wesentlich flexibler zurückkommen als derjenige, der seine, sage ich jetzt mal, ich will es nicht dispektierlich sagen, aber seine 4 Wochen auf Mallorca verbringt. Denn hier musst du machst du zwar eine Reise, ja, machst ein Sabbatical, aber das ist kein Urlaub, sondern du
Nein.
musst dich jeden Tag mit neuen Situationen auseinandersetzen.
Das
Und
kann ich.
das ist für mich ein Le
Das kann ich ja nur zu 150% unterschreiben. Das war ja, in meinem Leben bin ich ja, bis zu meinem 25. Lebensjahr war ich ja schon 3 Jahre auf Tour. Und man würde heutzutage sagen, das wäre ein Resilienztraining gewesen. Also mehr als im Leben konntest du gar nicht lernen. Also ich habe es mal gerade kurz deine Pause hier, die Funkpause überbrückt. Also mehr kannst du im Leben gar nicht lernen. Das ist, heutzutage würde man sagen, ein Resilienztraining ohne Ende. Und das ist um Quantensprünge besser als einfach nur Wissensvermehrung auf der Uni oder im Praktikum. Oder du
Absolut.
bist ja jeden Tag aufs Neue gefördert und du hast ja immer neue Situationen. Ein weiser Mensch hat mal gesagt, du kannst mit Menschen nur über Weltanschauungen reden, die auch die Welt angeschaut haben.
Absolut.
Und
Absolut.
deswegen
Aber
wäre,
ich sag.
wenn ich Stellenbeschreibungen durchgehen müsste und würde Leute einstellen, ich würde, glaube ich, die so eine Auszeit hatten und sich durch die Welt getravelt haben, die hätten bei mir ganz oben Platz auf dem Stapel.
Bei mir auch, und ich werde ganz sicher, das mache ich hier gerade nebenher, ich schreibe so ein bisschen immer mehr was auf, ich werde in LinkedIn, werde ich genau zu diesem Punkt was schreiben. Ich sehe es genauso wie du, Uli.
Sehr cool.
Genauso.
Sehr cool.
Aber vielleicht so für die dritte Lebensphase kann man nur jedem einen Ratschlag geben, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, für die Unternehmer sich frühzeitig Gedanken zu machen, haben sie in der Familie Nachkommen, die die Firma übernehmen können. Wenn der Unternehmer zu der Entscheidung kommt, nein, dann muss er sich Gedanken machen, wie mache ich es? Und zwar frühzeitig, nicht zu spät. Und diejenigen, die an ihren Stühlen kleben, ob es jetzt in einem Konzern ist oder in einem Familienunternehmen, die tun mir wirklich leid, weil die Zeit spielt gegen sie.
Ich kann mich an einen unserer Telefonate erinnern. Ich war am Supercharger gestanden und wir haben länger telefoniert in der Ladezeit, wo wir uns über deine berufliche Ausrichtung unterhalten haben, so deinen Ruf in Aufsichtsräte oder Ruf in ja, Interimsmanager. Und dann habe ich gesagt, lass es.
Ich weiß, ich kann mich gut daran erinnern, ja. Ich kann mich
Lass
gut
es.
daran erinnern.
Was ist denn so die Qualität, die du jetzt für die nächsten 30 Jahre, wenn du jetzt unterwegs bist, die du haben magst? Was ist dir da wichtig für jetzt? Du hast ja jetzt viele Jahre hinter dir und ganz viele noch vor dir. Was sind denn so Qualitätskriterien, die du an deine Jobs, an deine Aufträge, an dein Leben anlegst?
100 plus Austausch auf Augenhöhe.
Ich denke, das Hauptsächliche ist einfach, dass du, also die Gesundheit vorausgesetzt, das Hauptsächliche ist einfach, dass du versuchst, das Wissen weiterzugeben. Und das kann sich vielfältig sein, ob es jetzt im Beruflichen ist, mit der Beratung oder auch hier auf den Reisen. Weil auch hier ist es so, dass der eine vom anderen profitiert und du merkst eigentlich, wie das Know-how und das Weitergeben von Know-how den Unterschied ausmacht für solche Reisen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo ich beibehalten will und wo ich auch wirklich so lang wie möglich tun will.
Das ist ein guter Punkt. Wenn sich gute Reisende treffen, tauschen die aus, wo gibt es was von Geldwechsel über Reparatur bis in die Einkaufsmöglichkeiten. Und wenn die Egoisten reisen, die gucken nur, dass sie den besten Platz haben, aber mit denen redet dann keiner. Und das ist im Unternehmertum genau dasselbe.
Es
Geben
ist, Uli,
kommt vor Nehmen.
es ist eins zu eins so. Es ist ein
Eins zu
guter
eins.
Punkt. Es ist genauso. Du kriegst jetzt zum Beispiel Nachrichten. Es gibt solche auf so, also auf WhatsApp oder auf Facebook gibt es Vernetzungen, wo du darüber informiert wirst, wenn du in die Demokratische Republik Kongo einreist, was schwierig ist. Beachte dies und dies. Bis hin, pass auf, dort ist ein sehr korrupter Polizeibeamter. Und dann gibt es diejenigen, die klugscheißrig alles wissen, nichts weitergeben, alles aufsaugen. Und das ist wie im Berufsleben teilweise auch. Und die brauchst du nicht, die musst du entsorgen. Damit kommst du nicht weiter, weil nur im Team bist du stark, ganz sicher, nur im Team.
Das ist eine gute Überleitung zu unserer letzten Phase im Podcast, wenn wir mal darüber reden, die 100-Plus-Community. Du bist ja da seit auch ein paar Monaten jetzt Mitglied. Was sind denn Dinge, die, wir fangen ja immer mit dem Geben an, die du einbringst oder schon eingebracht hast?
Ich meine, ich kann mich jetzt an die letzte Runde erinnern, die wir gemacht haben, wo es ja gerade darum ging, wie hieß es? Geldbeutel voll, Seele leer.
Ja.
Und ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt ist, wo ich auch mitbekommen habe, wo vielen ein Anliegen ist, was auch mit diesem Loslassen zu tun hat, weil du ja irgendwann dir Gedanken machen musst, was passiert dann? Du kannst es ja nicht ewig machen.
Nein, du kannst es nicht ewig machen. Du musst ja,
wie lange willst du es ja machen?
Ja, genau, ja? Du musst ja einen Plan haben, was passiert denn dann?
What's next? Und eins ist hundertprozentig klar, Geld wird dich nicht glücklich machen. Hundertprozentig nicht.
Absolut.
Das ist nicht das, was dich glücklich macht im Endeffekt.
Also wenn man das mal so zusammensummieren, wäre es das, man könnte von dir all dieses Know-how anzapfen.
Aber klar.
Innerhalb der Community schreiben wir ja ganz oft erstmal für einen kleinen Tipp ja keine Rechnung, aber wenn einer sagt, du kann ich dich auch mal engagieren, dann natürlich selbstverständlich. Und was ist denn das, was du raushaben möchtest aus der Community?
Ich meine, für mich ist es interessant, also die Unterhaltung gerade in dem letzten Meeting, wo wir hatten, war für mich auch interessant, dass ich da gar nicht so alleine stehe, weil da waren ja einige, die in dem Hamsterrad noch voll drinstecken und zwar
absolut
komplett und den Ausstieg nicht geschafft haben. Natürlich, gut, die sind jetzt 10, 15 Jahre jünger, aber nichtsdestotrotz. Aber du kriegst mit, dass du vielleicht im Nachhinein bestätigt wirst für das, was du gemacht hast. Du kriegst mit, dass Leute auf dem gleichen Weg sind und du die Entscheidung richtig gefällt hast. Weil jetzt sage ich mal so, mit 63 gehöre ich ja eher zu den Älteren dabei.
Ja, ich weiß. Ich auch.
Es tut mir schwer. Ich kann es selber nicht ganz so verachten. Ich fühle mich selber natürlich komplett jung. Ja? Aber Fakten sprechen da dagegen. Ist mir aber wurscht, weil man ist so alt, wie man sich fühlt.
Also das ist auch ein gutes Learning. Ich glaube, Alter ist ja erstens nur auf dem Personalausweis zumindest mal das Statistische oder das Datentechnische. Und mit dem Alter kann man ja auch einfach nur ein älter gewordener Bub bleiben. Und das Thema Hamsterrad hat ja mit Alter nichts zu tun. Es triggerte mich gerade an. Ich hatte ja ab meinem 32. Lebensjahr tatsächlich in meiner Firma, das waren jetzt nicht 1200, sondern nur 23 Leute. Aber die liefen ja genau aus denselben Gründen, die du eben erzählt hast, liefen die ja vollautomatisch, ohne dass ich mich eingemischt habe. Da hatte ich ja meine Ein-Tage-Woche, sonst hätte ich da ja die Referenz nicht. Und bei meinem Vater war es ja so, wo ich angefangen habe, war ich ja auch wie mein Vater 23, 24 Uhr abends, weil wir bis 18 Uhr waren wir Auskunftei. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Was mache ich denn hier? Zwergenzucht nenne ich das ja immer, mittlerweile liebevoll. Aber die dann groß zu machen, war ja selber in Grün. Also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, man muss ewig lang im Hamsterrad bleiben und darf es dann genießen. Das kann man auch von vornherein abstellen, weil man genau die Dinge tut, die du eben erzählt hast. Gibt es noch was, was du unseren Hörern so als Essenz, außer das mit dem von den guten Führern, wenn sie sagen, dass sie es selber gekonnt hätten, also den Universalleitspruch, den könnten wir auch als Podcast-Titel oben drüber tun. Wäre, glaube ich, eine gute Nummer. Gibt es noch ein paar Tipps, Erkenntnisse, also mich, die du aus deinem Leben mit auf den Weg gibst?
Kann ich machen. Und zwar natürlich als Stellantis gedreht wurde, hat mir dann Stellantis einige wirklich sehr interessante Angebote gemacht. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich meiner Frau versprochen habe, dass wir mit der Reise das machen. Weißt du, für mich ist das Beispiel, wenn du einen Job gemacht hast, du hast alles für dich erreicht, du hast die Firma gedreht, du hast die Mitarbeiter hinter dir, du hast die, sag ich mal, Unternehmensvertreter wie die Gewerkschaft hinter dir. Was willst du noch mehr? Für mich ist so ein Beispiel, ich konnte nie verstehen, warum Michael Schumacher zurück ist in die Formel 1, wenn er mal ganz oben war. Ich kann jedem nur mitgeben, wenn sie ihren Job gemacht haben, wenn sie merken, jetzt will ich noch was anderes machen. Was auch immer. Ich will, Handicap 2 im Golf erreichen. Ich konzentriere mich auf Golf. Ich will um die Welt segeln. Ich will was auch immer. Macht es und schiebt es nicht raus. Und wenn du es geschafft hast, deine Firma nach oben zu bringen, dann hast du alles erreicht, was du wolltest. Übergebe es an die nächste Generation. Sei glücklich und konzentriere dich auf das nächste Ziel, was du dir gesetzt hast und mach es jetzt. Verschieben ist das Schlimmste, was man machen kann.
Ein gutes Schlusswort. Lieben Dank, Florian, für die tollen Einsichten.
Nein.
Jetzt genießt den afrikanischen Dschungel. Wie viel Außentemperatur habt ihr?
Wir haben jetzt, glaube ich, so um die 30 Grad,
Um
hohe
die 30 Grad.
Luftfeuchtigkeit.
Ja.
Wenn jemand Interesse hat, kannst du gern unseren Insta weitergeben. Dann können sie ein bisschen sehen von der Reise und folgen. Du hast ja den, ich schicke dir den gleich nochmal per WhatsApp. Kannst du dann weitergeben, dann kann auch jemand mal sehen, wie man so eine Reise macht. Und jederzeit stehe ich zur Verfügung, wenn jemand Fragen hat und sagt, sag mal, wieso hast du das gemacht? Oder es kann ja sein, dass jemand davor steht und sich ein Schiff kaufen will, um die Welt segeln.
Machen.
Ich werde ihn dazu motivieren, mach's besser heute als morgen.
Absolut. Erinnere mich gerade an einen, ich hatte mal einen Coachie und dann wollte man noch ein Feedbackgespräch aufnehmen. Und dann steht er da am Hafen und sagt, wo bist denn du gerade? Sagt er, ja, wir segeln jetzt los. Ich sage, wie, ihr segelt jetzt los? Ja, ich hätte gesagt, man soll nicht in die Wenn-Dann-Falle fahren. Und er hatte gerade genügend Geld auf dem Konto, jetzt hat er sich ein Segelboot gekauft. Und jetzt, bevor er lossegelt, gibt er. Und genau so muss das sein. Und das ist dann so wirklich das pralle Unternehmerleben, wie wir das brauchen. Also von daher, genieße jede Sekunde.
Vielen Dank.
Hab eine gute Zeit.
Dankeschön. Ciao, Uli.
Ciao.
Mehr und Wert. Wechsel zum Unternehmermensch. Wo bist du Experte und magst andere an deiner Expertise teilhaben lassen? Bring dich gerne ein. Gemeinsam in der 100-Plus-Community erreichen wir unsere Lebensziele leichter, menschlicher, nachhaltiger. Gemeinsam erfolgreicher sein. Die 100-Plus-Community. Mehr Lebensqualität für Unternehmermenschen wie dich. Wenn du auch dazu gehören willst, melde dich gleich hier an. www.100plus.community